Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Nach Jahren der Wanderschaft bekommt das Göttinger Symphonieorchester in der kommenden Spielzeit endlich wieder sein angestammtes Konzerthaus. Auch wenn das Festkonzert erst am 27. Januar auf dem Programm steht, kündigt Chefdirigent Nicolas Milton bereits 2 Klangreisen an, bei denen sich das Orchester auf die Klangatmosphäre in der frisch sanierten Stadthalle einstimmt. Es gibt natürlich weiterhin lokale und musikalische Abstecher in den Konzertreihen, die wir Ihnen heute in unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema im Gespräch mit Nicolas Milton vorstellen. Dazu hören Sie Kostproben aus der CD-Aufnahme des GSO mit den Symphonien von Johannes Brahms.
Herr Milton, in der kommenden Saison schließt sich ja quasi ein Kreis. Als Sie nach Göttingen kamen, war die Stadthalle noch mitten im Sanierungsprozess und Sie haben alle möglichen anderen Spielstätten erstmal nach ihren Klangmöglichkeiten für das Orchester erkundet und jetzt erkunden Sie die Stadthalle auf ein neues.
Genau, in meiner ersten Spielzeit tatsächlich hatte ich die Stadthalle, ich denke, bis November. Also ich hatte 2, 3, 4 Konzerte da und dann es war geschlossen. Und schon bevor ich angekommen bin, in Göttingen als neuer Chef, musste ich die erste Spielzeit planen. Und wir wussten da schon, die Stadthalle steht nur bis Oktober zur Verfügung. Und dann, wie Sie gesagt haben, musste ich irgendwie gucken, was sind die anderen Spielstätte. Ich war nie in eine. Und was soll da in der Lokhalle stattfinden? Und was sollen wir in der Aula spielen? Und was sollen wir im Deutschen Theater spielen? Und was können wir da in der Schereckhalle oder verschiedene andere Spielorte? Und das war natürlich eine große Herausforderung. Trotzdem in dieser Zeit, auch mit Corona, die ganze Pandemie-Schwierigkeiten, haben wir ein fantastisch treues Publikum hier behalten. Und jetzt freuen wir so sehr, in 2023/24 zurück allmählich erstmal in die Stadthalle zu gehen. Die ersten Konzerte sind eigentlich Oktober und November. Und das ist quasi Probebetrieb, wo wir gucken können, wie klingt das Orchester da. Und dann kommt tatsächlich die offizielle Eröffnung mit Beethovens 9. Symphonie am 27. Januar mit Jacobi-Chor, mit Johannes-Chor, mit Universitätschor, mit einer Uraufführung, ein Beethoven 9. Symphonie for the ages.
Für die Engel. Ist da die Stadthalle nicht schon ein bisschen so klein mit 3 Kantoralen und Orchester?
Ja, aber das war für mich sehr wichtig, weil es geht um ein Symbol zu setzen, nämlich wie wir gemeinsam in die Stadt etwas machen. Und deswegen war das wichtig, dass auch wenn vielleicht nicht alle von den Chören singen können, wir werden alle auf die Bühne irgendwie einpacken wie Sardinen. Sagt man das auf Deutsch?
Kann
wir sagen auf
sagen.
Englisch,
ja.
They're packed like sardines. Weil das ist ein Symbol, dass wir alle die Gelegenheit haben möchten, da diesen wichtigen Termin zu machen. Und so ein Stück, das geht um Freundschaft, um Bruderschaft, um ja, Freude.
Das, was die Menschen zusammenhält. Ne?
Ja, und das ist meine Philosophie für das Orchester. Ein Orchester soll ein Vorbild für die Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft so funktioniert, wenn die Politik so funktioniert wie ein Orchester, wo es geht nicht um Macht oder wer Recht hat, sondern Verstand für die anderen Kollegen und Liebe für die Kollegen und Respekt für die Kollegen und Anerkennung. Und dann in diesem Moment, dass alle ein Ziel haben, etwas Schönes zu machen. Und natürlich, Politik versucht das auch zu machen. Aber in der Musik, wir müssen das in der Zeit machen. Genau in dieser Zeit müssen wir alle zukommen. Und da ist kein Ausrede. Da bist du da. Du hast eine Stunde oder 65 Minuten bei dieser Beethoven Symphony. Und da muss geliefert werden.
Das ist ja auch im besten Sinne die Aufgabe der Kunst. Egal ob Musik, Literatur, Malerei. Ein Gespräch zu ermöglichen mit dem Gegenüber. Damit man sich verständigt, Visionen spinnt,
genau.
Und guckt, was man dem Alltag entnehmen kann, wie man weiterkommt. Also ist das die ideale Botschaft mit Beethovens 9.
Ja, und der Text von Schiller und was da drin steckt. Und dann dazu die Chöre zusammenzubringen, dass wir wirklich diese großartige Chöre in Göttingen haben und ein großartiges Publikum. Und da wollte ich wirklich eine Freude geben bei diesem Eröffnungskonzert.
Sie sagten ja bereits bei der Pressekonferenz, Sie wollen jetzt bei den ersten beiden Konzerten, mit den beiden Matinee-Konzerten, die bereits in der Stadthalle stattfinden, bevor es richtig losgeht, ein bisschen mit der Akustik spielen.
Wir haben in der Stadthalle tatsächlich Sägen, akustische Sägen. Und das ist wichtig, das sind unsere Chancen zu gucken, wie soll diese Sägen da gestaltet werden und angled. Was für einen Winkel müssen wir finden, um den Klang zu optimieren, dass der Klang wirklich perfekt ist. Weil wenn eine Popgroup kommt in die Stadthalle mit Verstärkung, dann ist es egal. Aber wenn wir als Orchester da kommen, wir müssen wirklich gucken, dass und hören, wie stehen wir? Was klingt besser, wenn die Geiger alle zusammen sind links oder wenn wir mit der Wiener Ausstellung, wo die Kontrabass hinterstehen? Wo sind die gute Position? Jede Bühne braucht das. In einem Open House muss die Sänger alle wissen, was ist die Sweet Spot? Und genau das machen wir. Also im ersten Matinee-Konzert, wir machen ganz klassisch Beethoven und Brahms. Und das ist da quasi unsere Orchestergröße. Aber dann in der zweite Matinee-Konzert Mitte November, haben wir die Möglichkeit, okay, bis welche Besetzung können wir da ausbreiten? Und da mache ich die große opulente Klänge mit Korngold und Bernstein und ein fantastisches australisches Werk von Graham Körner. Und das ist dann die Möglichkeit, an etwas komplett anderes, verrückte Klänge zu gucken mit ganz großem Schlagzeug. Also da haben wir diese zwei Konzerte die Möglichkeit, wirklich zu testen, was können wir hier machen und wie können wir das so optimieren, dass es am besten klingt.
Die Matinee-Konzerte finden ja überaus großen Anklang. Die waren ja eigentlich von Anfang an ausverkauft. Ich vermute, das hat auch damit zu tun, dass das Publikum an einem Sonntagvormittag besonders offen ist für alle möglichen musikalischen Fantasien und sich auch gerne mal auf Neuland einlässt. Spielt das so ein bisschen mit rein?
Auf jeden Fall. Es ist eigentlich in Deutschland eine beliebte Zeit. Und das war eine von meinen Initiativen, weil ich war überrascht, als ich gekommen hier bin, dass eigentlich es war kein Sonntagvormittagkonzert bei der GSO. Und dann habe ich gesagt, probieren wir das aus. Und wie Sie gesagt haben, es war vom Anfang an gut angekommen. Und ja, das ist einfach eine angenehme Zeit. Um 11.30 Uhr machen wir das dann nächste Spielzeit. Und wir machen die Konzerte ohne Pause, dass das wirklich das Publikum kann nach dem Konzert ein bisschen quatschen und dann angenehm an das Abendessen schnell laufen. Und die Programme, es gibt Stücke, die man nicht Sonntag in der Früh hören möchte. Wirklich tiefgehende Mahler-Symphonie, groß, lang, 80 Minuten lang. Das will ich nicht Sonntagvormittag hören. Oder so ein Schostakowitsch, ein Kriegssymphonie, möchte ich nicht Sonntagvormittag hören. Also das muss man ein bisschen mitspielen, was möchte man eigentlich hören. Aber die Programme sind tatsächlich sehr, sehr farbenreich und viele interessante Aspekte.
Auf der anderen Seite würde ich argumentieren, an einem ausgeschlafenen Sonntagvormittag ergreift man vielleicht noch einen weiteren Teilaspekt des Horizontes einer Symphonie von Mahler, als wenn man nach einem Arbeitstag abends ins Konzert geht. Natürlich macht das jetzt nicht diese fröhlich erhellende Stimmung, aber was die Tiefenwirkung angeht, ist natürlich so ein Vormittag, wo noch nichts passiert ist und man als erstes mit Musik in Berührung kommt, ganz was besonders Wirkungsvolles.
Ja, für mich, das würde hängen auf welche Mahler-Symphonie oder welche Schostakowitsch. Also zum Beispiel Mahler Erste mit der Vogelgesang und Naturklänge wäre perfekt für Sonntag, aber vielleicht Mahler Sechste tragische Symphonie vielleicht lieber nicht. Aber ja, das ist etwas, was ich ein bisschen überlege bei der Programmgestaltung.
Aufweichend ist an diesem Programm sind sehr, sehr viele, ich nenne sie mal Klassiker im Repertoire. Also klassische Symphonien, sehr bekannte Symphonien. Ist das auch nochmal ein Element, die gehören zwar zum vertrauten Repertoire, die jetzt in der Stadthalle nochmal nach 10 Jahren unterwegs wieder zu erkunden?
Ja, also ich denke, in meinem Hintergrund, in meinen Gedanken, ist es wirklich, dass wir jetzt zurück in die Stadthalle gehen, wo wir in die Aula vielleicht vor 400 Leute gespielt haben und plötzlich, wir gehen in einen Konzertsaal vor 1100 und wir müssen diese Plätze verkaufen. Und deswegen wollte ich nicht so experimental jetzt sein, sondern wirklich einfach Repertoire präsentieren, sodass man wirklich das Orchester fallen kann. Es gibt natürlich ganz viele Stücke, die ich Nummer 1 nie hier dirigiert habe, dass das Orchester sehr lang nicht gespielt hat oder nie. Und andere deutsche, europäische Erstaufführungen gibt es auch. Aber tatsächlich, jedes Programm hat etwas, was man einfach genießen kann, ohne zu viel nachzudenken. Und jedes Programm soll ein interessantes, faszinierendes, genießbare Abenteuer.
Und Sie kombinieren ja immer Facetten. Sie haben ja oft Programme, wo ein hochdramatisches Werk mit einer ganz feinen poetischen Fantasie in Beziehung gesetzt wird. Dass man also auch dramaturgisch immer wieder ins Staunen gerät. Man bekommt, sagen wir mal, zum Auftakt Pomp and Circumstances und dann wird es plötzlich ganz zart zum Staunen und zum ganz tief berührt werden.
Ja, ich denke, das ist schön, dass ein Orchester so viele Emotionen spiegeln kann und ein Publikum mit der Musik sofort in eine andere Stimmung bringen. Und da spiele ich ganz, ganz absichtlich mit verschiedenen Tempi und Gänge und welches Stück und wie soll man jetzt überrascht sein und was ist der Effekt, wenn ich diese zwei Stücke kombiniere. Und das macht immer wahnsinnig Spaß.
Gerade was so bekannte Werke angeht, mal wieder die Symphonie aus der Neuen Welt, da drin schwelgen, oder in Mendelssohns schottischer Symphonie. Macht einfach Freude. Da sind wir wieder bei Beethoven, Freude schöner Götterfunken, ne? Wo sie dann musikalisch ausschwärmen können und die Hälfte des Publikums passagenweise mitsingen könnte.
Genau. Und es gibt auch Werke, die, obwohl wir zum Beispiel die Brahms-Symphonien alle gespielt und aufgenommen haben, die zweite Symphonie habe ich eigentlich nie gemacht hier, nie aufgeführt. Und deswegen war das sehr schön. Und ja, wie sie sagte, Dvořák Neue Welt haben wir irgendwie gefühlt schon gespielt. Aber wenn man guckt, wann war das letzte Mal? Es war viele Jahre vor der Pandemie. Es war, ich denke, in meiner ersten Spielzeit. Und wir haben es inzwischen aufgenommen. Aber das ist ein Werk, manchmal es kommt eine Anfrage für eine Konzertreise. Und die wollen unbedingt Dvořák 9. oder die wollen unbedingt Mendelssohns schottische Symphonie. Und dann sage ich, okay, wir können das dann bei uns machen in Göttingen. Und dann haben wir das geprobt und dann es geht auf die Reise. Und ja, diese Werke, aber Franck-Symphonie, von dieser wunderbaren Symphonie D-Moll von César Franck oder ja, Krongott-Wieland-Konzert, was lang nicht hier war. Es gibt einfach wirklich so tolle Werke. Es ist schön für das Orchester auch, diese Abwechslung zu machen.
Macht wiederum, vermute ich mal, mitunter die Entscheidung schwer. Was nehme ich?
Das ist meine Aufgabe, dass ich mache das so schwierig für das Publikum, dass die denken, na, das ist so schwierig, ich komme zu alle. Ja, Schubert-Symphonien und fantastische Solistin. Und ich freue mich ganz besonders auf Schwanensee zum Beispiel, weil das war wirklich eine schöne Zusammenarbeit mit Judith Kahrer. Wir haben das letztes Jahr in der Sparkasse Arena. Die Kostüme, wir hatten 30 Tänze und das machen wir jetzt mit Schwanensee und das wird ganz, ganz schön.
Weiter geht es jetzt in unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema. Wir flanieren mit Chefdirigent Nicolas Milton durch die musikalische Spielzeit des Göttinger Symphonieorchesters.
In der kommenden Saison haben Sie ganz viele tänzerische Elemente im übertragenen Sinne im Blick. Also ich denke selbst bei Bolero an was sehr Bewegendes.
Ja, also stimmt. Fast und die symphonische Tänze von Bernstein, auch zum Tanzmusik. Beispiel. Also auf jeden Fall in das Bolero-Programm, das ist auch natürlich ein Tanzstück. Und Tanzelemente, ja, das stimmt ein bisschen, aber gesagt, das ist Zufall.
Aber ich denke auch bei Stravinsky und Pulcinella an ein bestimmtes bewegendes Motiv, was ich mit Tanz in Beziehung setze,
ja.
Was aus der Musik spricht. Und selbst bei einem Abend unter dem Titel Bella Italia, da ist es auch nicht so leicht, still zu sitzen.
Das ist das nächste Konzert in die Stadthalle nach der Eröffnungskonzert. Und in diesem Konzert wollte ich auf jeden Fall die Klavier nutzen zum Beispiel. Und deswegen, wir haben da Pini di Roma von Respighi und natürlich ein massives Werk, Pini di Roma mit Blechbläser in den Balkon. Und die spielen von dem Balkon. Die letzte Zeit mal, wo ich einen Balkon für ein Konzert hatte, war in 2018. Also nach 6 Jahren komme ich zurück mit einem Balkon. Natürlich mache ich Musiker da.
Aber das ist ja ein fantastisches Bild. Dann blasen die Bläser alles weg. Dann bestürmen die quasi Den ganzen Raum.
Genau die Idee von dem Stück, dass die römischen Soldaten kommen zurück und die kommen auf die Kolosseum. Und dieser Moment, wo die reinkommen, nach der letzte Satz von dem Stück ist also eine große Crescendo. Es dauert 6 Minuten, aber es geht von der ganz, ganz leise weit entfernt und dann es kommt auf einen fulminanten Höhepunkt. Und das ist absolut fantastisch.
Noch ein tänzerisches Element, der Salsa.
Oh ja,
Symphonic Salsa. Ja. Symphonic Salsa.
Das ist ein Abend, was ich denke, das wird das Publikum wirklich einen anderen Aspekt des Orchesters merken. Weil das habe ich auch gesehen mit dem Orchester in meinen Jahren hier, wie vielseitig die sind mit anderen Sorten von Musik. Nicht nur klassische Musik, sondern mit Jazz-Elementen oder irgendwelche Tanzelementen oder Broadway-Shows oder Gershwin. Aber wirklich kann man sagen, als Musicals oder Oper, alles was wir spielen, man kann sehr schnell die richtige Spielstil, wie die spielen und was und die Energie und der Klang. Genau wie jeder Komponist hat einen Klang. Heute in der Probe habe ich zum Beispiel gesagt, ja, gut so, aber wir brauchen jetzt mehr Brahms-Klang. Das klingt ein bisschen zu Beethoven. Und dann man sagt nur das und dann du machst genau das Gleiche und da kommt ein Klang, was komplett anders ist. Ohne dass ich sage, länger, kurzer, leiser oder mehr Achte, das Orchester kann das. Und diese Symphonic Salsa wird diese Fähigkeit von dem Orchester wunderbar zeigen.
Was Sie gerade die Fähigkeiten des Orchesters ansprechen, in den Jahren zuvor gab es Filmmusik. Diesmal gucken Sie ein bisschen auf den Gaming-Horizont. Was für Musik wird bei allen möglichen Video-Online-Games mit eingespeist, um dem Ganzen noch sowas wie eine spannende, dramatische oder berührende Atmosphäre zu geben?
Wir haben bei dem Programm wirklich überlegt, was machen wir, weil wir haben sehr, sehr großen Erfolg gehabt mit unserer Nacht der Filmmusik und da haben wir ganz verschiedene Formaten ausprobiert, in Evening with John Williams oder Heroes oder andere Themen, die wir genommen haben oder James Bond. Aber dieses Mal haben wir gesagt, nein, wir gehen auf ein anderes Publikum und das ist inzwischen sehr populär. Ich muss eher zugeben, ich kenne diese Welt gar nicht. Aber ich habe inzwischen einen Freund, der ist der Weltexpert bei dieser Musik. Und er kommt das Konzert zu dirigieren. Und er ist die Nummer 1 in der Welt, macht dieses Konzert mit allen großen Orchestern und hat für uns ein sehr spezielles, besonderes Programm zusammengestellt. Quasi ein Best-of-Programm. Es gibt auch die Möglichkeit, wo man ein Videogame spielt und nur diese eine Stück, zum Beispiel Final Fantasy oder so. Aber wir machen ein Best-of, sodass ich denke, ein bisschen Abwechslung ist, auch für die Leute, die vielleicht diese Musik nicht kennen. Das wird viel angenehmer sein und viel spannender, einfach zu hören, was für Musik gibt es überhaupt bei diesen Videogames. Aber die Musik ist höchste Qualität, wunderbare Arrangements, sehr schwierig, virtuosisch zu spielen.
Ist ja bei der Filmmusik auch, ja. Obwohl die immer so mitspielt.
Aber die Filmmusik ist anders, weil ich denke, viele im Orchester kennen die Stücke. Aber ich denke, von der jungen Generation, die das Videogame kennen, ist vielleicht nicht 80% von dem Orchester, sondern vielleicht nur 40%.
Auf der anderen Seite wäre es natürlich spannend, wenn man die jungen Videogamer mal ins Konzert bekommt, dass die hören, was sie da so eigentlich die ganze Zeit mithören und vielleicht gar nicht so drauf achten. Und jetzt mal so ein Orchestergame bekommen.
Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, wer kommt. Weil ich nehme an, da kommt ein Publikum, das wir vielleicht nicht so immer gesehen haben.
Das ist ja bei den Filmmusikabenden auch gewesen. Da sind dann plötzlich die ganzen vermeintlichen Berührungsängste weg.
Ja, für mich ist es eine wunderbare Gelegenheit, vielleicht ein neues Publikum die Gelegenheit zu geben, über das GSO schwärmen zu können.
Es gibt ja auch ein wunderbares musikalisch-szenisches Abenteuer mit einer Slam-Symphonie.
Das ist ein neues Element für uns. Es gibt tatsächlich diese Idee in Deutschland, aber auch in der Welt, das heißt Poetry Slam. Und da wird Musik und Text in eine so Rap-Session kombiniert, sehr dramatisch, sehr interessant, sehr künstlerisch, sehr frei. Wir haben eine sehr, sehr gute Expertin dieser Musik, diese Kombination, diese Gestaltung von Konzerten. Und wir werden da etwas komplett neu machen. Und das war uns wichtig, auch als Orchester. Natürlich haben wir eine Gelegenheit und eine Verantwortung, unsere Orchestertradition zu formen und immer neu zu entdecken. Beethoven, Brahms, Dvorak, Tchaikovsky, Shostakovich, Sibelius, Rachmaninoff. Aber es ist auch unsere Verantwortung zu gucken, wohin geht die Musik in der Gesellschaft und wie können wir das auch entdecken, auch weitergeben und Freude finden und Freude schenken durch diese andere Richtung, die ständig durch unsere Landschaft, unsere musikalische Landschaft fließen.
Auf der anderen Seite ist es auch spannend, Sprachmusik oder Sprachmelodien oder Sprachrhythmen mit musikalischen zu verknüpfen oder zu gucken, was haben die sich zu sagen, wie beschwingen die sich letztendlich, genau. Oder wo sind Kontraste, wo ecken die an und genau. Was passiert dann Neues? Das ist ja auch immer ein Experiment, so ein Abend.
Es ist auf jeden Fall ein experimentalischer Abend da, aber ich denke, das wird auch für unsere Musiker sehr interessant und auch wenn man berühmte Dinge hört, aber kombiniert dann mit Texten, die vielleicht komplett überraschend sind, und hört man die Musik dann plötzlich anders. Musik, was man schon kennt, kombiniert aber mit einem Text, was vielleicht, man würde nicht sofort denken, oh, dieser Text geht mit Mozart. Dann hört man einen modernen Text und dann hört man Mozart oder Beethoven und man hört die Musik dann plötzlich in eine komplett andere Welt. Und das ist, was ich sehr spannend bei diesem Abend finde.
Es gibt ja auch noch eine ganz faszinierende Begegnung, diesem Kontrastprogramm mit Georges Petrou.
Ja, das ist immer für uns interessant da mit Händel-Festspiel. Was können wir machen? Wie können wir gemeinsam in dieser Zeit das Orchester präsentieren? Und es war meine Idee. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer das Konzert während der Händel-Festspiel selbst dirigiert. Aber ich fand es immer schade, dass zum Beispiel Lawrence Cummings mein Orchester in seiner Zeit nie dirigiert hat. Und ich denke, auch wenn wir als Orchester kein Spezialist für Händel sind wie das Festivalorchester, ich denke, das wäre so schön für meine Musiker mit einem wirklich Spezialist in George, dass er macht ein Konzert mit uns. Und obwohl er kein Händel in dem Konzert dirigiert, ich denke, das ist interessant, dass er auch ein Beethoven-Symphonie schon zum Beispiel dirigieren wird. Die erste Symphonie von Beethoven, was das Orchester kennt auswendig. Aber bei ihm, ich nehme an, es wird komplett anders klingen, weil er kommt mit seiner ganzen Händel-Erfahrung und Barock-Musik-Erfahrung. Und da wird das Orchester das Stück irgendwie neu erkennen und das Publikum wird hören, mein Gott, das gleiche Musik, aber es klingt komplett anders. Und er kombiniert dieses Beethoven mit einem Wunschstück von ihm, John Lord, diese Saraband mit Rockmusik, und das ist auch eine sehr interessante Kombination.
Aber da sind wir wieder beim Thema Klanghorizonte, was die mit allem machen.
Welche Horizonte können wir nochmal entdecken, neu entdecken, und man geht nach Osten oder Westen oder südlich oder nördlich und man findet einfach immer, man kann die Grenzen nie erreichen.
Und das ist ja auch ein Feld, was so bei den Sonderkonzerten reichhaltig beackert wird. Wir haben zwar über die einzelnen Konzerte schon gesprochen, jetzt die Symphonica Salsa, auch das Eröffnungskonzert oder Slam Symphony. Aber insgesamt ist das so der Bereich, wo ganz viel Neuland in Bewegung ist.
Die Sonderkonzerte zeigen irgendwie ein bisschen von der Breite von unseren Horizonten. Auch neue Spitzstädte zu entdecken, zum Beispiel der Schellackhalle. Wir wollten da in der Sartorius-Quartier auch spielen. Haben wir, ich denke, nie gemacht. Und ja, da sollen wir etwas anderes machen. Und ich habe einen Dirigent eingeladen, der hat auch sein eigenes Programm bei Deutschland Rundfunk, Deutschland Klassik oder so. Eckhard Witschig, fantastischer Dirigent, aber auch Sprecher. Er ist Professor in Weimar an der Hochschule, aber ich habe auch Programme bei ihm gehört, wo er spricht über die Musik. Er kommt und das heißt Klassik.neu.hören. Und das ist genau, was wir machen da. Der wird einfach Gespräche führen und wahrscheinlich spricht er zwischen den Sätzen. Er wird einfach sagen, was hört man hier bei dem Satz? Und er wird die Musik ein bisschen erklären. Und ja, diese Sonderkonzerte zeigen wirklich die große Breite, das große Spektrum von unseren Möglichkeiten.
Die letztendlich auch in kleineren Formaten bei den Kammerkonzerten zum Ausdruck kommen.
Genau, bei den Kammerkonzerten haben wir auch Da die Art und Weise ist, ich spreche mit den Musikern und die schicken mir Möglichkeiten, was die gerne machen würden. Und da haben wir wirklich interessante Kombinationen, zum Beispiel Windquintett mit französischer Bläsermusik und ein wunderbares Programm mit Webern und Schubert, Rosamunde, eine von meinen Lieblingsquartetten von Schubert, aber auch ein anderes Programm mit nur Violine und Harfe. Und diese Kombination ist einfach so intim und so schön. In der Kammerkonzert wird auch unsere Akademisten ein Programm zusammenstellen. Da war ich bei dem letzten Konzert, wo die das gemacht haben. Es war so schön, wo die jungen Leute, diese Leute, die bei uns Praktikum machen, Academy sozusagen, die machen das und die haben sich auch vorgestellt für das Publikum, weil es war mir wirklich, dass die bestehen, soll auch ein Learning-Prozess sein. Wie kann man ein Konzert wirklich ein Publikum behalten und aufgeregt machen, um dass die wirklich verstehen, meine Freude bei dieser Musik. Und dann haben die ein bisschen über die Stücke gesprochen, die haben sich selbst vorgestellt und das war wirklich einfach schön.
Ja, das ist nochmal ein unmittelbarer Dialog mit dem Publikum, als wenn sie im Orchester
Es ist an
ihrem Platz
anders.
Sich auch ein bisschen ducken können. Ja?
Es ist, jetzt sind diese Konzerte ohne blöde Dirigent und die Musiker sind frei. Und das ist dann eine wunderbare Freiheit, der von Kammermusik kommt. Meine Philosophie als Dirigent ist eigentlich, kammermusikalisch zu dirigieren auch. Einfach, dass wir alle gemeinsam machen. Aber natürlich, wenn ein Dirigent dasteht, ist es anders, als wenn die Musiker das selbst machen.
Gut, auf der einen Seite ist man aber auch ein bisschen geschützt und man ist dann im Kammermusikalischen auch ein bisschen der Seiltänzer. Da ist nicht viel drumherum, was einen stärkt. Man muss gucken, dass man über das Seil kommt. Ne?
Genau.
Mit dem entsprechenden Adrenalin.
Ja, nur zwei Leute, man hört alles.
Wiederentdeckungen klassischer Orchesterwerke verbindet Nicholas Milton auch gern mit Entdeckungen bei zeitgenössischen Komponisten. Sogar ein Festival für neue Musik steht in der neuen GSO-Saison auf dem Spielplan, das wir ebenfalls im Gespräch mit dem GSO-Chefdirigenten erkunden.
Die Kinderfamilienkonzerte verweilen weiterhin im Deutschen Theater?
Nicht nur im Deutschen Theater, sondern wir sind bei der Waldorfschule, in der Aula in der Waldorfschule, wir sind auch bei der Stadthalle. Da wir machen interessante Projekte, zum Beispiel Peter und der Wolf oder Der Schneemann von Howard Blake, das ist ein wunderbares Stück. Und das machen wir zum Beispiel auf Deutsch und auf Englisch, weil wir dachten, können wir das vielleicht für die internationale Community hier. Es gibt ganz viele Leute bei der Universität. Wir dachten, wir machen einmal auf Englisch. Und auch für die Deutschen, die wollen hier Englisch ein bisschen üben. Das ist auch die ursprüngliche Sprache von dem Stück.
Außerdem, da ist ja auch ein Konzert dabei, auf die Seiten fertig los. Da musste ich jetzt an das Konzert denken, was Sie eben beschrieben haben. Nochmal im Gespräch in die Werke eintauchen. Hier geht es ja dann darum, auch die einzelnen Orchestergruppen nochmal heranzuzoomen und zu gucken, was treiben die alle so miteinander oder gegeneinander.
Ja, ich denke, ein Orchester ist ein immer faszinierender Organismus. Und egal wie oft man das hört oder sieht, und ich als Dirigent, die letzten 50 Jahre mit Orchester beschäftigt haben, trotzdem, ich kann immer wieder erstaunt werden von den Möglichkeiten, wie das funktioniert.
Wunderlich ist es ja auch manchmal, wie man so viele Leute unter einen musikalischen Hut bekommt. Ne? Zur richtigen Zeit.
Ja.
Auch noch.
Hoffentlich.
Sie haben unabhängig davon, dass eine Menge klassischer Greatest Hits in der nächsten Saison zu hören sind, auch wieder Zeitgenossen im Programm, also aktuelle Komponisten, Komponistinnen.
Ja, wir haben interessante neue Stücke, die das Orchester nie gespielt hat. Zum Beispiel, ich habe schon Graham Kerner erwähnt, das ist ein sehr, sehr interessanter australischer Komponist. Vor allem muss ich erwähnen, dass wir diese neue Musikfestival haben, Horizontal. Aber auch, das kommt am Ende der Spielzeit, aber auch davor versuchen wir immer wieder ein Programm, zum Beispiel ein Standard-Repertoire zu kombinieren, vielleicht mit etwas, was das Publikum gar nicht kennt. Und manchmal diese Kombination, ich freue mich ganz besonders zum Beispiel auf Komponisten mit einem Matinee-Konzert, die Komponisten in dem Programm sind Franck, Dupac und Saint-Saëns. Und alle diese Komponisten hatten Kontakt miteinander. aber die Stimme, alle fremd Französisch oder Belgisch, aber die Sprache sind Welten. Das ist ein Programm, das sieht man auf Papier, dass das alles gleich klingt. Aber dann hört man so ein Spektrum wie eine Palette von Van Gogh mit allen möglichen Farben und Sprachen. Und da sind Werke da, die das Orchester nie gespielt hat. Ja, das ist einfach immer faszinierend, neue Stücke zu finden, die wirklich gut in Programm kommen. Auch bei der Eröffnungskonzert zum Beispiel, das war wichtig für die Stadt. Die haben gesagt, bitte können wir auch nicht nur Beethoven 9, es ist unser Programm, aber für die Stadt ist es auch, dass es wichtig für mich war, dass die Stadt auch glücklich ist mit diesem Programm, weil das ist für die Stadt wichtig, nicht nur für uns als Orchester. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen eine Uraufführung. Und das ist eine Komponistin, die heißt Anna Sowa, sie ist Polnin, sie lebt in der Schweiz und sie ist sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe gesagt, ich habe mit ihr ganz lange gesprochen und wir haben dieses Stück. Und es soll da in dem Programm mit Beethovens 9. Symphonie, sie überlegt, wie sie Elemente von dem Beethoven in ihr Stück bringen kann. Und ihre sozusagen Interpretation von Beethoven, irgendwelche Elemente. Es wird ein komplett neues Werk, ich bin total gespannt. Aber sie hat schon eine Idee, in welche Richtung es geht. Und da kommt etwas komplett Neues draus.
Das knüpft auch ein bisschen an diese Tradition Composer in Residence, ne? Dass man neue Farben mit klassischen Farben,
ja, das hatten wir
in Beziehung setzt oder kontrastiert.
Ja, das hatten wir tatsächlich in dieser jetzigen Spielzeit. Ich dachte, wir machen das nicht jede Spielzeit, aber übernächste Spielzeit, also 24, 25, machen wir das nochmal. Das hatten wir wirklich große Resonanz von Leuten, die gehört haben, ja, 6 Stücke hatten wir in der letzten Spielzeit von Elaine Katz-Schirn. Da werden wir das wieder machen.
Als spannende Musik.
Ja.
Weil es ist eben nicht vertraut. Es sind sozusagen unerhörte Klänge
es
im allerbesten Sinne.
Es ist absolut unerhört. Wir haben alle deutsche Aufführungen gemacht, Erstaufführungen, teilweise europäische Uraufführungen gespielt. Auch gut für das Orchester.
Bekommt nochmal ganz unbekannten frischen Wind.
Ja.
Und das hat ja dann auch Einfluss wiederum, wenn die MusikerInnen das vertraute Repertoire dann sich wieder vornehmen. Das macht ja was mit einem.
Oh ja. Na? Wenn man auch ein Stück wie, was wir dieses Spielzeug gespielt haben, von Ligeti oder von Berio oder von anderen moderne Komponisten und dann im gleichen Programm mit Liszt oder mit Sibelius oder Schubert, da kommt man in eine andere Angehensweise zu dem. Und das ist interessant. Man hört das, man spürt das als Dirigent und auf jeden Fall im Publikum. Nachdem man hört ein verrücktes modernes Stück, hört man dann das Stück nach der Pause vielleicht mit anderen Ohren.
Es gibt einen Satz von Hannah Arendt, Denken ohne Geländer, und ich sage immer, Sehen und Hören ohne Geländer, ja. Also schau doch erstmal, es geht gar nicht darum, dass du das auf Anhieb verstehst oder dir die passende Bildunterschrift dazu baust oder dass das alles seine manierliche chronologische Reihenfolge hat. Lass dich verwirren, lass dich vielleicht erstaunen, vielleicht auch mal bezaubern, vielleicht auch mal ärgern und wundere dich nicht, wenn ein paar Wochen später plötzlich, ich sag mal, ein Kronleuchter runterkommt. Weil dann plötzlich sich irgendwas einlöst, was so ein bisschen seltsam.
Aber wenn man nicht ins Konzert kommt, hat man diese Chance gar nicht. Man muss einfach da kommen, genau wie Sie sagten, ohne Geländer, ohne Gedanken, ohne Recherche. Einfach kommen, guck, was passiert. Und vielleicht ist es etwas Faszinierendes oder Ärgerndes. Oder
ja, eben, das ist ja alles möglich, ja?
Ja.
Und es ist auch alles legitim. Sie sprachen das schon ganz kurz an, es wird ein Horizonte-Festival geben zum
ja,
und Saisonabschluss.
Genau, das kommt am Ende der Spielzeit, das ist nicht ganz die letzte Konzerte. Die letzten Konzerte in der Spielzeit sind wie immer die Konzerte in Walburg bei den Schlossfestspielen, was ein sehr wichtiger Festspiele sind in Hessen. Und diese Konzerte, die wir unterwegs machen, sind auch wichtig. Unter anderem nächste Spielzeit nicht nur Walburg, sondern auch Amsterdam Konzertgebäude.
Das Reiseorchester ist sehr umtriebig.
Genau, und wir machen uns ein neues Konzert. Aber ja, am Ende der Spielzeit haben wir Horizont, ein neues Music Festival, wo wir wirklich 1 oder 2 Wochen da ganz beschäftigen werden als Orchester. In welche Richtung können wir das Orchester zeigen? In welche andere neue Richtung? Was für Musik können wir präsentieren? Wie können wir neue Musik präsentieren? Und das wird ganz neu. Wir haben einen jungen Mann, Clemens Thomas, und er hat das alles zusammengestellt mit mir. Dramaturgisch faszinierende Ideen, wo wir wirklich möchten ein Gespräch haben mit unserem Publikum und einen Austausch haben. Wohin? Was macht Musik heutzutage in unserer Gesellschaft? Es wird sehr oft zu viel gelassen. Ja, machen wir das Beethoven und Brahms und da vielleicht ein bisschen, aber es geht jetzt um vielleicht neu zu überlegen, neu zu denken, was ist das Ziel von Orchester in heutiger Gesellschaft? Und in welche Richtung können wir neue Musik fordern und präsentieren in einer Art und Weise, wo wir alle diese Reise gemeinsam machen und gemeinsam Musik entwickeln. Und das ist die Idee von diesem Festival. Und wir haben damals eine Bewerbung geschickt an das Bundesland. Wir haben dann mit unserer Präsentation tatsächlich den Preis gewonnen. Und wir sind ausgewählt, dieses Festival zu machen. Also das ist alles finanziert vom Bund. Und da werden wir in dieser Zeit dann sehr, sehr interessante Projekte, Workshops machen, auch mit der Universität, mit unserem Publikum, mit unseren Musikern, mit Kindern, mit Schule und am Ende dann ein großes Konzert in der Stadthalle.
Auch mit gerade aktuellen neuen Kompositionen in Beziehung oder entstehen die als Work in Progress?
Es kommen da tatsächlich 3 oder 4 komplett neue Werke, die werden jetzt geschrieben. Wir haben schon Komponisten und Komponistinnen ausgesucht und diese Werke werden da workshopped. Man muss die Workshop mit Publikum, wo ein Publikum die Möglichkeit hat, wirklich die Wege, die ein Komponist macht, um ein Werk zu erfahren, in die Welt zu bringen. Es ist sehr offen, immer noch. Aber wir haben spannende Ideen, wir müssen da nur diese Idee irgendwie da in dem Moment in Realität bringen und gucken, was will unser Publikum in diesem Moment. Wir haben ein bisschen Zeit, das genauer anzuplanen. Aber auf jeden Fall, das wird auf eine spannende Zeit und eine spannende Projekte in diese Zeit rauskommen.
Ich denke, es ist auch wichtig, eben mit der Musik ins Gespräch zu kommen, weil sie bei den meisten halt nicht zum vertrauten Alltag, sag ich jetzt mal, gehört. Man kann Zeichen setzen jetzt, was so offene Ohren angeht. Neue Musik findet statt. Schön, wenn sie auch hier stattfindet.
Mit meinem anderen Orchester in Australien, damals, ich war 20 Jahre mit der Canberra Symphony Orchestra, und in einem von meinen ersten Jahren haben wir ein Australian Music Series entwickelt. Das waren nur australische Komponistinnen und Komponisten. Und inzwischen, nach so vielen Jahren, wir haben so viel gemacht, wir haben Preise gewonnen und wir haben wirklich etwas sehr, sehr wichtig für australische Musik gemacht. Und auch mein anderes Orchester in Sydney hatten wir vor 30 Jahren angefangen, ich bin mit dem Orchester schon 30 Jahre, wir haben fast vom Anfang an angefragt, wir hatten einen Wettbewerb, Young Composers Competition. Und jedes Jahr, ein Komponist schreibt ein Werk. Und wir haben inzwischen 200 Bewerbungen jedes Jahr, die schicken alles. Und dann das Werk kommt, ist ausgewählt von einer prestigious Jury und dann wird geprobt bei dem Orchester. Und ich denke, die jungen Komponisten, die das kommen, die kommen in die Probe, und die hören, und das werden wir jetzt in Göttingen machen. Die kommen in eine Probe und die hören die Frage, die kommen von dem Musiker. Ja, was soll diese Trille sein? Das Trille ist nicht klar. Soll das mit Fis oder F gespielt? Und dann die merken, aha, das ist nicht klar, wie ich das notiert habe. Der Posaunenspieler sagt, ja, hier steht ein Glissando, was nicht möglich auf dem Instrument ist. Oder die Bratsche haben Schwierigkeiten mit einem Blättern in der Musik, weil es falsch gedruckt war. Und das sind alle Dinge, die die einmal erfahren und die machen diese Fehler nie wieder als Komponisten. Also das ist ein Two-Way-Street. Die Komponisten lernen, wir lernen alle umzugehen mit neuer Musik, neuen Ideen. Das Göttinger Symphony Orchester haben sie bestimmt nicht so viel mit elektronischer Musik gehört. Ich denke in meiner Zeit, auch in der Zeit von Christoph Müller, ich denke es war kein großer Konzert mit elektronischer Musik, aber wir spielen das jetzt in dem Festival.
Und gucken, was es macht und was es zu erzählen hat.
Genau.
Gibt es etwas, was Sie noch ansprechen möchten, was die nächste Saison angeht?
Ich habe einfach große Hoffnungen, dass wir jetzt endlich in die Stadthalle zurückkommen. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl bei mir, dass ich hatte bis jetzt keine normale Spielzeit bei dem Orchester.
Das könnte die erste werden.
Fast. Nein, auch nicht.
Aber die Aussicht auf irgendwann
ja, eine. Ja, es ist schon auf dem Weg jetzt zu einer normalen Spielzeit mit einem Spielort, was ich zu der ganzen Spielzeit zur Verfügung habe. Das ist schon für mich etwas ganz Spannendes. Und meine Hoffnung ist, dass in den nächsten 2 Jahren, dass ich die Gelegenheit haben werde, ein Abo-Publikum, wirklich ein festes Publikum zu gewinnen für das Orchester. Und die wirklich sagen, ich bin jetzt Abo bei dem Orchester. Wir hatten in der letzten Zeit so viele hin und her mit Lokhalle, mit Stadthalle, mit Aula, Deutsches Theater oder ein Abo, weil das Publikum will ein Abo haben, die wollen in den gleichen Platz sitzen und die wollen, dass es am gleichen Wochentag ist und die wollen 5 Konzerte. Und unser Publikum hat ein Konzert in der Lokhalle, ein Konzert in Deutsches Theater, ein Konzert in der Aula. Das war echt schwierig für die letzten Jahre. Und da, für mich ist es ganz toll, dass wir jetzt the light at the end of the tunnel sehen können. Wir kommen zurück. Noch nicht ganz in 23, 24, aber fast. Und dann in 24, 25 sind wir komplett zurück in die Stadthalle. Das ist ein Übergangsjahr jetzt, wo ich möchte gucken, was können wir erreichen mit Publikum. Wenn wir ein festes Publikum haben, dann können wir gemeinsam auf eine Entdeckungsreise noch dramatischer gehen. Also ja. Das sind meine Hoffnungen, meine Träume. Und wie immer bedanke ich mich ganz herzlich, dass wir dieses Gespräch haben dürften. Das macht immer sehr viel Spaß, mit Ihnen zu sprechen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute zum Programm des Göttinger Symphonieorchesters für die kommende Spielzeit. Im Gespräch mit Chefdirigent Nicolas Milton. Die Redaktion hatte Tina Fiebiger.